Liebe Gemeinde, ein amerikanischer Pastor erzählt. Als junger Pastor betreute ich eine Bibelstudiengruppe von so 6 bis 7 Leuten. In dieser Gruppe war auch ein Atheist. Er hatte seinen Abschluss an der alten, hoch angesehenen Princeton University in New Jersey gemacht und war sehr redegewandt. Er hörte ein paar Minuten zu und dann legte er los. Er zerlegte das ganze Christentum, machte sich lustig über Jesus, seinen Kreuzestod und hatte seinen Spaß daran, nicht zum Namen zu machen. Ich kannte die Bibel damals noch nicht so gut und er hat mich vor den anderen so richtig lächerlich gemacht. Es war schlimm. Endlich stand er auf und sagte, lasst uns gehen. Und alle standen auf und gingen. Und der Pastor erzählt weiter, da saß ich nun allein in der Kapelle und fragte Gott, was lief falsch? Was hätte ich besser machen können? Ich war verzweifelt und betete und bat den Herrn immer wieder um Hilfe und Trost. Nach ca. 20 Minuten kam der Atheist plötzlich wieder rein. Er setzte sich in eine Reihe in der Kapelle und machte so, als ob er in ein Buch lesen würde. In der Kapelle war nämlich noch eine andere Person. Als die aber gegangen war, kommt der Atheist zu mir und sagt, ich möchte das, was du hast. Erstaunt blicke ich ihn an. Was, sage ich, warum bist du jetzt plötzlich das, was ich habe? Du hast mich gerade vor allen anderen zum Nacken gemacht. Und er antwortet, mein ganzes Leben basiert auf Argumenten. Es geht nur um den Intellekt. Ich habe dich gerade mit Argumenten töricht aussehen lassen und trotzdem hältst du an deinem Glauben fest. Du hast etwas, was größer ist als Argumente. Du kennst Gott auf eine Art und Weise, wie ich ihn auch kennenlernen möchte. Liebe Gemeinde, was haben wir, was die Welt nicht hat? Was größer ist als alle Argumente und alle Weisheit dieser Welt? Hören wir uns den Predigttext aus dem ersten Brief von Paulus an die Korinther, Kapitel 1, die Verse 18 bis 25 aus der Luther-Übersetzung noch einmal an. Denn das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren werden. Uns aber, die wir sehen, also gerettet werden, ist eine Gotteskraft. Denn es steht geschrieben, bei Jesaja 29, Vers 14, ich will zunichte machen die Weisheit der Weisen und den Verstand der Verständigen will ich verwerfen. Wo sind die Klugen? Wo sind die Schriftgelehrten? Wo sind die Weisen dieser Welt? Hat Gott nicht die Weisheit der Welt zur Torheit gemacht? Denn weil die Welt umgeben von der Weisheit Gottes, Gott durch ihre Weisheit nicht erkannte, gefiel es Gott wohl, durch die Torheit der Predigt selig zu machen, also zu retten, die daran glauben. Denn die Juden fordern Zeichen und die Griechen fragen nach Weisheit. Wir aber predigen den gekreuzigten Christus, den Juden ein Ärgernis und den Griechen eine Torheit. Denen aber, die berufen sind, Juden und Griechen, predigen wir Christus als Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Denn die Torheit Gottes ist weiser als die Menschen sind und die Schwachheit Gottes ist stärker als die Menschen sind. Denn das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren werden, uns aber, die wir selig werden, ist eine Gotteskraft. Schreibt Paulus da im ersten Vers unseres Briefetextes. Es geht um das Wort vom Kreuz, um den gekreuzigten Christus, den eigentlichen Inhalt der gesamten Verkündigung von Paulus. Diese unerhörte Tatsache, dass dieser gekreuzigte Jesus der Messias ist, es geht um verloren und gerettet. Gerettet steht im griechischen Urtext. Luther übersetzt da immer selig. Und um Torheit und Gotteskraft. Gotteskraft ist hier das Gegenteil von Torheit und nicht Weisheit, was uns unser menschlicher Verstand eigentlich logischerweise sagen würde. Und urteilen, dass die Sache mit Jesu blutigem Tod nicht nötig, übertrieben, empörend, überflüssig sei, dass die Sache mit dem Kreuz nach unseren Maßstäben töricht sei, denn wer verzichtet schon auf sein Recht? Wer gibt seine Ehre preis? Wer erniedrigt sich bis in den Tod? Und das alles nicht für gerechte, gute Menschen, sondern für schuldige und böse Menschen. Der ist mit Sicherheit ein Tor, ein Narr, der ist naiv, dumm, unvernünftig, anfällig. Dieses menschliche Urteil, egal wie vernünftig es nach der Weisheit dieser Welt auch sein mag, sagt Paulus hier, führt uns in die Verlorenheit. Denn schon im Alten Testament bei Jesaja steht, Gott selber sagt da, ich will zunichte machen die Weisheit der Weisen und den Verstand der Verständigen will ich verwerfen. Denn alle Weisheit, alles eigenmächtige Denken über Gott verschließt Herz und Augen für die richtende und rettende Tatsache des Kreuzes. Darum liegt es Gott daran, das Hindernis für die Kreuzesbotschaft selbst zu zerschlagen. Was bedeutet das? Was heißt das für uns Menschen? Es geht um einen Perspektivwechsel. Der Mensch denkt, er ist okay, er wird schon mit der Gottesfrage fertig. Er will mit seinem Denken, mit seinem Verstand alle Dinge bewältigen. Und so probieren wir uns mit unseren menschlichen Möglichkeiten, unserem Verstand, unserem Denkvermögen, unserer Vernunft, Gott zu nähern. Ich kann mich genau erinnern, wie ich mir die größten und kompliziertesten Gedankengebilde um Gott und unser Sein mit Gott aufbaute. Komischerweise kam Jesus und sein Kreuzestod da nicht vor. Ich ging schon Jahre in die Kirche, jeden Sonntag in den Gottesdienst. Ich stellte mir vor, dass wir alle nach unserem Tod zu einem Ganzen mit Gott wieder werden, ganz und heil mit Gott zusammen. Also ziemlich esoterisches Zeug, wie ich heute weiß. Und noch vieles andere mehr. Ziemlich kompliziert und abgehoben stelle ich mir da so vor. Es ließ mir keine Ruhe. Ich wollte Gott näher kommen und ich dachte und ich philosophierte. Dann, eines Tages, ich ging weiter in der Kirche, las viel in der Bibel und auch christliche Bücher. Ich weiß es noch genau und ich werde es nie vergessen. Von einem Moment auf den anderen offenbarte sich Gott mir. In Jesus Christus, den Gekreuzigten. Und all meine Gedankengebilde stürzten zusammen. Alles war anders, als ich bis dahin dachte. Von außen, nicht aus mir heraus, war etwas in mich hineingekommen, eine Erfahrung, die mir zu einer neuen Erkenntnis wurde, aber nicht aus meinen Gedanken. Es hat mich umgehauen. Es ist so viel größer als alle Argumente, wie der Atheist schon zu dem amerikanischen Pastor ganz richtig sagte. Ein Perspektivwechsel. Gott ist die handelnde Person und nicht ich. Demütig muss ich als Mensch erkennen, weil die Welt, umgeben von der Weisheit Gottes, Gott durch ihre Weisheit nicht erkannte, gefiel es Gott wohl, durch die Torheit der Predigt zu retten, die daran glauben. Paulus will hier klarstellen, dass es bei der Sache mit Gott um etwas ganz anderes als Weisheit geht. Es geht um Errettung. Das Wort vom Kreuz sagt dem Menschen, sagt uns auf eindrückliche Weise, dass er ein Verlorener ist, dass wir verloren sind. Was meint Verloren? Dass wir nicht da sind, wo wir eigentlich hingehören. Dass wir irgendwie falsch sind, nicht auf dem richtigen Platz, nicht an dem für uns vorgesehenen Ort. Nicht bei dem, zu dem wir gehören. Dass wir in der Gottesferne sind. Paulus sagt hier, dass unser Denken und unser Philosophieren über Gott uns letztendlich von ihm wegführen und damit in die Verlorenheit. Anfang des Jahres habe ich meine Schwester in Aachen besucht. Sie hat einen 15-jährigen Sohn. Er hatte gerade seine Liebe zur Philosophie entdeckt. In der Schule im Religionsunterricht hatten sie auch gerade über Gott philosophiert. Sein Wesen, sein Handeln in dieser Welt, ob er sich einmischt oder nicht. Der junge Mann, mein 15-jähriger Neffe, argumentierte klug und logisch. Und meine Schwester war sichtlich stolz auf ihren intelligenten Sohn. Er, als handelnde und denkende Person, versuchte das Objekt Gott in seine Gedankenwelt logisch einzuordnen. Wahrscheinlich kennen Sie diese Gespräche. Wir versuchen Gott in unser Denksystem einzupassen. Gott soll innerhalb unserer Wissenschaft und Weltanschauung sein Dasein als denknotwendig beweisen. Praktisch, Gott vor dem Richterstuhl des Menschen. Gott vor dem Richterstuhl der Welt. Ich weiß noch, dass ich bei dem Gespräch ein seltsames Gefühl hatte. Ich spürte auf jeden Fall, dass es nicht zu dem Gott führte, den ich kenne und liebe, sondern in die Gottesferne. Und ich dachte, wie muss Gott das finden? Wie muss ihn das wehtun, von uns Menschen so abschätzend behandelt zu werden? Irgendwie ging es mir wie dem jungen Pastor am Anfang meiner Predigt. Ich fühlte mich töricht mit dem Wort vom Kreuz, angesichts der logisch konstruierten Gedankengebilde, die da formuliert wurden. Natürlich ist Philosophie das Streben nach Weisheit nichts Verächtliches. Es gehört zur Größe, zur Würde des Menschen, dass er nicht wie alle anderen Kreaturen fraglos lebt, sondern nach sich, seinem Wesen, dem Sinn seines Lebens und damit nach Grund und Ziel der Welt und in diesem allem nach Gott fragen muss. In allen Rassen und Völkern findet man Mythen, Sagen, religiöse Vorstellungen, philosophische Systeme, in denen die Macht der Mensch um Antwort auf seine Fragen ringt. Aber er findet nicht, was er so brennend sucht. Und so gibt es viele Weltanschauungen, viele Religionen, viele Gottesbilder, 100 Antworten auf eine Frage, eigentlich keine Antwort. Und so sagte schon Goethe, fehlt dem Menschen die wirklich letzte Gewissheit. Denken, philosophieren, Argumente und Logik, alles bestens und zeichnet den Menschen aus. Aber offensichtlich hat uns Gott verwehrt, dadurch, also durch Weisheit, in seine Gegenwart zu kommen. Warum? Nicht Weisheit, Religionsphilosophie, nicht tiefe Gedanken über Gott, nicht Lösungen seiner Denkprobleme hat der Mensch nötig, sondern Rettung. Rettung? Nein, darüber müssen wir nochmal reden, antwortete mir vor einiger Zeit die Vorsitzende eines EKRs der Evangelischen Kirche, also der Gemeindeleitung in Berlin. Dass es beim christlichen Glauben um Rettung geht, ging ihr nun doch etwas zu weit. Hier wird das Denken des Menschen, besonders des Menschen nach der Aufklärung, wo die menschliche Vernunft der Maßstab aller Dinge wurde, ja, seine bisherige Existenz wird hier umgestürzt. Denn das Wort vom Kreuz nimmt uns alle Argumente, alle Logik, alles, woran wir uns so klammern und worauf wir uns auch so viel einbringen. Denn die Juden fordern Zeichen und die Griechen fragen nach Weisheit. Wir aber predigen den gekreuzigten Christus, den Juden ein Ärgernis und den Griechen eine Torheit, heißt es in den Versen 22 und 23 unseres Predigtextes. Paulus spricht hier von zwei Wegen, Gott zu suchen, sowie zwei Antworten der Menschen auf das Wort vom Kreuz. Bei beiden Wegen steht der Mensch als der Fordernde vor Gott. Der Mensch stellt seine Ansprüche an Gott und der heilige, lebendige Gott soll diesen Ansprüchen des Menschen genügen. Die Juden verlangen Zeichen. Gott soll sich durch wunderbare Taten vor den Menschen ausweisen und wenn einer der Messias, der von Gott gesandte König und Heiland sein will, dann hat er erst recht durch Zeichen vom Himmel seinen Anspruch zu erhärten, ehe ich an ihn glaube. Ein Messias und Gottessohn aber, der ohnmächtig und verlassen wie ein Verbrecher am Pfahl endet, ist einfach für Juden ein Skandal. Skandal heißt übrigens wörtlich übersetzt, jemanden aus dem Konzept bringen. Jesus und seine Art der Rettung für uns sollte also gefälligst in unser Konzept sein. Die Griechen fragen nach Weisheit. Sie stehen genauso fordernd vor Gott. Nicht so sehr durch Wunder soll sich Gott für ihn ausweisen, aber er soll sich ihrem Denken beweisen. Ein Gottessohn, der wirklich von Gott gekommen sein will, muss mir alle Fragen beantworten und alle Probleme lösen. Wenn er das tut, werde ich mich ihm auch anschließen. Ein angeblicher Gottessohn aber, der mit einem erbärmlichen Tod ein jämmerliches Leben beschloss, so Celsus, ein griechischer Philosoph und Christenbekenner, ist eine Torheit, über die man nur im Kopf schütteln und ironisch lächeln kann. Und hinter diesem überlegenen Lächeln oder der entrüsteten Abwehr steht der Stolz des Menschen, steht unser Stolz, der es leidenschaftlich ablehnt, dass ein anderer zu seiner Rettung bluten und sterben müsste, zu unserer Rettung bluten und sterben müsste. Was nun? Perspektivwechsel. Denn das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren werden. Uns aber, die wir gerettet werden, ist eine Gotteskraft. Das steht am Anfang unseres Predigttextes und am Ende steht, denen aber, die berufen sind, Juden und Griechen, predigen wir Christus als Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Anfang und Ende unseres Predigttextes reden von der Gotteskraft, von Christus als Gottes Kraft. Die Rettung geht von Gott aus. Er ist der Handelnde und wir die Empfangenen. Nicht wir urteilen über Gott, sondern Gott über uns. Und er kommt zu dem Urteil, verloren. Wie geht es Ihnen mit diesem Urteil Gottes? Wie geht es jedem Einzelnen von uns damit? Verloren in Sünde, das heißt ausgeliefert der Trennung von Gott und gebunden auf Irrwegen. Keine Chance, mit eigener Kraft daraus zu kommen. Ich kann nichts tun. Das ist der Perspektivwechsel. Das ist der Moment, wo Rettung beginnt. Der Augenblick, an dem den Menschen die Augen für seine Verlorenheit geöffnet werden. Die tiefe Selbsttäuschung, nämlich dass der Mensch denkt, er sei der Handelnde und Wissen auf der Suche nach Gott, kann der Mensch, können wir, nicht von uns selbst aus durchbrechen. Nur Gott kann das. Nur Gottes wunderbare Kraft durch das Wort vom Kreuz kann das bewirken. Gott handelt und sucht den verloren gegangenen Menschen. Im gekreuzigten Jesus, der sich als der Sündlose zur Sünde, als der Heilige zum Fluch machen ließ und den Gott nach 3 Tagen von den Toten auferweckte. Er allein hat die Vollmacht zur Errettung der Verlorenen und offenbart darin Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Warum stirbt der Messias, stirbt Jesus am Kreuz? Warum zeigt sich Gott so schwach und tödlich? Es gibt nur eine Antwort. Aus Liebe. Aus unergründlicher, unbegreiflicher Liebe zu einer verlorenen Welt, die ihn hasst und verschmäht. Und das Wort vom Kreuz rettet und ist uns eine Gotteskraft, weil wir an Jesu Kreuz, nur an Jesu Kreuz erkennen können, was in Wahrheit Liebe ist. Liebe in ihrem heiligen Ernst. Weltweit geschieden von aller Gutmütigkeit, Freundlichkeit, Sentimentalität, die wir mit Liebe verwechseln. Gottes Liebe bedeutet gerade nicht, dass Gott unsere Sünde oder Getrenntsein von ihm leicht nimmt. Er sieht sie so tödlich ernst, dass er sie mit aller Last auf sich selbst nimmt und am Kreuz so schwach und töricht wird. Aus Liebe zu uns. Was haben wir, was die Welt nicht hat? Was haben wir, was größer ist als alle Argumente und alle Weisheit dieser Welt? Das war unsere Frage am Anfang der Predigt. Die Antwort ist, wir haben die letzte Gewissheit, eine letzte Gewissheit. Wir haben die Gewissheit, geliebt zu sein. Geliebte Kinder Gottes sind wir. Heil geliebt, frei geliebt, froh geliebt, stark geliebt, bedingungslos geliebt, ewig geliebt, gerettet. Halten wir uns am Wort vom Kreuz fest,
woran sonst?
Und geben wir weiter, was wir empfangen, jeden Tag neu. Bedingungslose Liebe. Danke für das Kreuz, Herr. Dort hast du den Preis bezahlt. Für die Sünde und die Schuld. Aus Liebe und aus Gnade wunderbar. Danke für die Liebe, die durchbohrten Hände hat. Weil es nicht mit deinem Blut, ich weiß es nicht, du vergibst und nimmst mich an. Würdig ist das Lamm, Herrscher auf dem Thron. Viele Kronen schmücken dich, den Sieger der Regierung. Du bist hoch erhöht, Jesus, Gottes Sohn. Der Herrlichste starb für uns am Kreuz. Würdig ist das Lamm. Würdig ist das Lamm. Amen.